Ja, ihr Lieben, wir haben eben schon in der Moderation gehört, um was es heute gehen soll. Was macht eigentlich Gemeinde Jesu aus? Und wir haben den Text gehört in der Lesung, der auch schon in der letzten Woche der Predigtext war. Es geht um die erste Gemeinde in Jerusalem und da heißt es, und das ist das Zentrum, sie aber blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Diese vier Dinge, Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Und ich habe vor dem Gottesdienst ein großartiges Geschenk erhalten. Das möchte ich euch gerne mal zeigen. Und zwar von Ehepaar Mühle. Zu jedem dieser vier Aspekte von Gemeindeleben Bilder. Und das Besondere an diesen Bildern ist, dass sie bei Mühles ganz groß in der Wohnung hängen. Und wenn ihr mal einen Besuch bei Mühles macht, dann haltet doch mal Ausschau nach diesen vier Bildern, die die Grundlage von Gemeinde beschreiben. Ihr könnt das jetzt nicht erkennen, das ist mir klar, könnt ihr später mal schauen. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und im Gebet. Wir sagen herzlichen Dank, dieses Präsent für Ehepaar Küster. Ja, letzte Woche haben wir uns mit der biblischen Lehre beschäftigt und ich habe deutlich gemacht, wie wichtig biblische Lehre für eine Gemeinde ist, wie das für die Kirche war und heute immer noch ist. Das werde ich jetzt nicht wiederholen. Heute geht es um die anderen drei Bereiche, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Was steckt dahinter und warum ist das so gewichtig für Gemeinde? Erstens Gemeinschaft. Mit Gemeinschaft können wir etwas anfangen. Wir heißen ja auch so. Und du hast ein tolles Beispiel gegeben, wie du Gemeinschaft erlebt hast, Jutta im EC. Und Gemeinschaft, das ist irgendwie uns, gehört zu unserer DNA. Das ist irgendwie ein Kernwert unserer Gemeinde. Aber ich möchte trotzdem nochmal entfalten, kurz, was ist eigentlich christliche Gemeinschaft? Was steckt eigentlich dahinter? Letzte Woche haben wir auch gefragt, was zeichnet denn das Martin-Luther-Haus aus? Und da haben eben einige gesagt, ja, die gute Gemeinschaft untereinander. Was ist eigentlich christliche Gemeinschaft? Bevor ich das positiv beantworte, möchte ich erstmal drei Abgrenzungen vornehmen. Was christliche Gemeinschaft nicht in oder um Briefmarken, das ist ihre Gemeinsamkeit. Oder es gibt Formen von menschlicher Gemeinschaft, die haben ein gemeinsames Anliegen. Die beschäftigen sich zum Beispiel mit Umweltschutz. Greenpeace ist zum Beispiel so eine Organisationsform. Die beschäftigen sich mit Umweltschutz. Deswegen treffen die sich und deswegen engagieren sie sich. Oder Amnesty für Menschenrechte. So könnte man sagen, die christliche Gemeinschaft ist eben eine Gemeinschaft von Leuten, die Religion zum Hobby haben und das eben hier miteinander ausleben, das Hobby Religion. Natürlich ist Glaube und Gott und Religion ein gemeinsames Thema, aber christliche Gemeinschaft ist nicht in erster Linie eine Gruppe von Leuten mit einem gemeinsamen Hobby oder einem gemeinsamen Anliegen. Das ist christliche Gemeinschaft im Kern nicht. Zweitens, christliche Gemeinschaft ist auch nicht im Kern das Durchführen von Veranstaltungen. Wir haben ja eine Menge an Veranstaltungen, ja? Wir haben Gottesdienste, wir haben Kirche-Kunderbund, den Kids-Treff, Bibelgespräch, Hauskreise, Seniorennachmittag. Wir haben viele Veranstaltungen und die sind wichtig. Das ist schon etwas, was unsere Gemeinde ein Stück weit auch ausmacht. Aber das Durchführen von Veranstaltungen ist nicht im Kern christliche Gemeinschaft. Und das Dritte ist, christliche Gemeinschaft ist auch nicht in erster Linie das Erleben von gemeinsamen schönen Aktionen. Zum Beispiel, ich finde so toll im Martin-Luther-Haus, wir essen hier gerne. Ne? Ich finde das immer super, wenn wir zusammen essen, das ist toll. Wenn wir auf Gemeindefreizeit fahren, das ist schön, das gehört irgendwie dazu. Aber christliche Gemeinschaft ist im Kern nicht das gemeinsame Essen, auch nicht auf Freizeit fahren, das gehört dazu, ist toll, ist super. Aber im Kern macht es das nicht christliche Gemeinschaft. Auch wenn die CDU-Fraktion sich trifft, essen die schon mal zusammen. Ja? Oder auch andere Gruppen fahren schon mal auf eine Ferientour. Das gehört irgendwie dazu, aber es ist nicht im Kern christliche Gemeinschaft. Was ist das Spezifikum von christlicher Gemeinschaft? Das möchte ich jetzt kurz beantworten. Christliche Gemeinschaft ist von der Bibel her eine geistliche Wirklichkeit. Wir sind mehr als nur eine Gruppe mit einem Hobby. In der Bibel gibt es dafür zwei Bilder. Das eine Bild ist das Bild des Körpers. Ne? Paulus sagt, wir sind wie ein Körper. Es gibt den Kopf, die Schaltzentrale, das ist Jesus. Und wir sind wie ein Körper, also mit den verschiedenen Gliedern, mit den verschiedenen Körperteilen. Wir gehören zu einem Ganzen. Jeder ist wichtig. Jeder hat irgendwo seinen Platz. Das ist ein Bild. Aber auch da könnten andere Gruppen sagen, ja, ist bei uns auch so. Ne? Bei uns hat auch jeder seine Funktion, jeder hat seine Bedeutung und so. Aber das ist zunächst einmal ein Bild von Paulus. Das Bild, was ich heute noch wichtiger finde, christliche Gemeinschaft ist im Kern Familie. Und damit meine ich nicht, dass es immer familiär zugeht. Ja? Das ist nicht das Entscheidende. Was meine ich damit, wenn ich sage, christliche Gemeinschaft ist im Kern Familie? Ganz einfach. Wir haben einen gemeinsamen himmlischen Vater. Und wir haben einen Gott, der sagt, ich bin wie eine Mutter. Ich bin ein mütterlicher Gott. Und weil wir einen Vater haben, einen Gott, der ist wie eine Mutter. Und weil wir in Jesus seine Kinder sind. Du bist eine Tochter Gottes, wenn du mit Jesus lebst. Du bist ein Sohn Gottes, wenn du mit Jesus lebst, weil das so ist. Darum sind wir Schwestern und Brüder. Ne? Jesus hat nicht gesagt, Gott ist wie ein Vater, sondern er ist unser Papa im Himmel. Er ist unser himmlischer Vater. Und weil er es ist, darum sind wir Schwestern und Brüder. Wir sind Familie. Nun wisst ihr, wie das ist in der Familie. Eine Familie kann man sich nicht aussuchen. Freunde kann man sich aussuchen, aber eine Familie kann man sich nicht aussuchen. Da gibt es vielleicht Leute, Cousins, Cousinen, Tante, Onkel. Ja, die liegen einem nicht so. Aber man gehört zusammen. Wir gehören zusammen. Und das ist eben auch in der christlichen Gemeinschaft so. Bonhoeffer sagt, christliche Gemeinschaft ist keine Sympathiegemeinschaft. Wir sind hier also nicht zusammen, weil wir uns alle so mögen, sondern weil wir verbunden sind in dem Vater, in dem Gott, der ist wie eine Mutter, in Jesus Christus sind wir verbunden. Das macht Gemeinschaft aus. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal von christlicher Gemeinschaft, von Kirche. Aber was macht jetzt die Qualität christlicher Gemeinschaft aus? Auch hier erstmal eine Abgrenzung. Christliche Gemeinschaft macht nicht in erster Linie ein schönes Haus aus. Also ich freue mich total auf die Modernisierung. Ja, ich warte förmlich darauf, dass es losgeht. Aber ein schickes Haus ist nicht die Qualität von christlicher Gemeinschaft. Das ist wichtig. Auch nicht exzellente Veranstaltungen. Wir machen unsere Veranstaltungen so gut es geht. Aber auch das ist nicht die Qualität von Gemeinschaft, dass die Veranstaltungen perfekt sind. Sondern der Umgang untereinander. Darin soll sich Gemeinschaft auszeichnen. Jesus hat gesagt im Johannesevangelium, daran werden die Menschen euch erkennen, in Uetersen oder in der Welt sonst wo, dass ihr Liebe untereinander habt, dass ihr euch liebt. Das ist das Qualitätsmerkmal für christliche Gemeinschaft. Und das kann man jetzt runterbrechen. Dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, das komplex zu machen. Ne? Aber drei Dinge sind mir dazu eingefallen. Liebe bedeutet bedingungslose Annahme. Das bedeutet, dass ich den Bruder, die Schwester und auch die Gäste annehme bedingungslos, so wie sie sind. Und sie nicht erst machen will, wie ich bin. Egal welcher soziale Hintergrund, egal welcher Bildungshintergrund, auch egal wie Menschen ihre sexuelle Identität beschreiben. Ne? Nicht Menschen in meine Vorstellung pressen, sondern lieben, annehmen, so wie sie sind. Das ist bedingungslose Annahme, das ist eine Konkretion von Liebe. Das zweite ist Toleranz. Toleranz kommt von tolerare und das heißt ertragen. Ja, manchmal muss man einander auch ertragen und tragen. Und auch das gehört dazu. Und das dritte ist Fürsorge. Liebe hat was mit Fürsorge zu tun. So wie Gott für uns sorgt, sollen wir füreinander sorgen. Wir sollen aufeinander hören, Anliegen teilen, füreinander beten, aber auch helfen, Hilfe erfahren. Das sind Konkretionen von Liebe und Liebe soll christliche Gemeinschaft ausmachen. Das ist der Kernwert. Daran sollen die Menschen in Uetersen entdecken. Die haben zwar auch ein schickes Haus und das wird noch besser, die machen tolle Veranstaltungen, aber wenn man hier reinkommt, zu spüren, da ist ein Geist der Liebe. Das macht christliche Gemeinschaft aus. Der zweite Punkt, Brotbrechen oder was wir besser kennen, das Abendmahl. Das Abendmahl spielt im Christentum eine sehr große Rolle. Jesus hat es eingesetzt. Hier wird es auch als Hauptmerkmal gefeiert. Und ein bisschen später steht noch, dass sie das Tag für Tag gemacht haben, das Abendmahl. Man könnte viel über das Abendmahl sagen. Ich will nur ein paar Punkte dazu nennen. Erstens, das Abendmahl wird in den Konfessionen vollkommen unterschiedlich verstanden. In der katholischen Kirche ist das Abendmahl zentral. Also die Katholiken, unsere katholischen Freunde und Schwestern und Brüder, die können einen Gottesdienst durchführen ohne Predigt, das ist gar kein Problem. Aber ein Gottesdienst ohne Eucharistie ist nicht denkbar. Es sei denn, Wortgottesdienst, aber das ist keine richtige Messe. Eine richtige Messe geht nur mit Eucharistie. Die Predigt ist nicht so wichtig. Wir haben das anders. Wir sagen, die Mitte eines evangelischen Gottesdienstes von Luther her ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Das steht in der Mitte. Und anderes wird zugeordnet. Die Musik, die Kirchenmusik, das Abendmahl, die Dinge werden zugeordnet. Also am Abendmahl unterscheidet sich Gottesdienst und eben auch Konfessionen. Das Abendmahl, das muss man auch leider sagen, das Abendmahl trennt auch die Konfessionen. Ne? Das ist bitter, das ist ein bitterer Beigeschmack. Also wir können mit unseren katholischen Freunden ökumenische Gottesdienste machen, auf Langestan, wir können Themenabende machen, wir machen Dinge miteinander. Aber wir können nicht miteinander Abendmahl feiern. Das ist leider nicht möglich. Auch es gibt extreme Freikirchen in meiner Familie. Ja, das sind extreme Freikirchen, da war ich mal im Gottesdienst und die wissen genau, dass ich Christ bin, ja. Aber ich durfte nicht am Abendmahl teilnehmen, weil ich Christsein nicht so verstehe wie die. Und ich hätte ein Empfehlungsschreiben gebraucht von einer Gemeinde, die ist wie die, damit ich am Abendmahl teilnehmen kann. Und das hat mir wehgetan, dass Brot und Kelch an mir vorübergehen musste. Ja? Also bei allem Geschenk des Abendmahles ist es eben aber auch ein Grund zur Spaltung in der Kirche zwischen den Konfessionen. Aber was bedeutet das Abendmahl? Ich würde jetzt, wenn wir eine Gesprächsrunde hätten, würde ich gerne mal wissen, was euch persönlich das Abendmahl bedeutet. Oder was denkt ihr eigentlich, wenn wieder Abendmahl angesagt ist? Wenn ihr reinkommt und sagt, okay, heute ist Abendmahl, seid ihr dann ganz positiv und sagt, wow, wir feiern Abendmahl, das ist toll? Oder Uwe flüstert schon in seine Familienreihe hinein, ne? Uwe flüstert schon in seine Familienreihe hinein. Das dauert dann wieder länger. Ne? Ja, es kann ja sein. Es kann ja sein, dass man kommt und sagt, gut, hier ist jetzt Abendmahl, das lassen wir dabei. Oder dass Menschen sagen, ja, das dauert halt wieder länger, wobei die Gottes... Bitte? Ja. Wunderbar, ne? Ja, und man merkt, Frau Hildebrand, Sie sind in der katholischen Kirche immer mal wieder zu Gast und Sie entdecken den Wert des Abendmahls, ne? Und viele evangelische Christen, die haben da keinen Bezug zu. Die sagen, ja gut, dann ist es halt so. Oder sagen wirklich, das kenne ich auch, ja, dann dauert es wieder 10 Minuten länger. Und das ist schade. Es ist schade, wenn wir das Geschenk des Abendmahls nicht für uns selber würdigen und auch genießen können. Denn das Abendmahl ist keine Last, damit der Gottesdienst länger dauert. Das Abendmahl ist ein Geschenk. Was steckt hinter dem Geschenk? Hinter diesem Geschenk steckt ganz einfach, wir als evangelische Christen, die Katholiken auch, wir sagen, das Abendmahl ist ein Sakrament. Sakrament bedeutet, dass Jesus sich verbindet mit Brot und Wein auf geheimnisvolle Weise. Da gibt es viele Theorien, die sind jetzt aber egal. Aber Jesus verbindet sich mit Brot und Wein und wirkt an uns, wie er auch in seinem Wort wirkt. Ja, wir glauben, dass er in seinem Wort wirkt, durch sein Wort. Und Sakrament bedeutet, Jesus verbindet sich in der Taufe mit dem Wasser und wirkt an dem Täufling. Und er verbindet sich mit seinem Wort und mit Brot und Wein und wirkt, wenn wir im Glauben am Abendmahl. Und weil das so ist, die Pinneberger, das finde ich immer stark, die Pinneberger sagen nie, wir feiern Abendmahl. Die Pinneberger sagen immer, wir feiern heute das heilige Abendmahl. das heilige Abendmahl, nicht weil es besonders ernstlich ist, sondern der Gedanke, da steckt Jesus drin in Brot und Wein. Und wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen im Glauben, dann nehmen wir Jesus zu uns, der sich uns zuwendet, der für uns da ist, der uns etwas zuspricht. Das ist Abendmahl, ein Sakrament. Nicht einfach nur, wir essen Brot und trinken Wein und denken irgendwie an Jesus, sondern er wirkt, wenn wir uns ihm öffnen. Und das ist doch eine Chance, ja? Zum Beispiel die Vergebung. Wir brauchen Vergebung. Und wenn wir Abendmahl feiern, wenn du Abendmahl feierst und mit Schuld kommst, dann darfst du damit rechnen, dass Jesus dir seine Schuld, dir deine Schuld vergibt, wenn du es im Glauben annimmst. Ja? Dass er dir zuspricht. Du darfst es schmecken und sehen und fühlen, dass dir deine Schuld vergeben ist. Oder es ist ein Hoffnungsmahl. Jesus hat zu seinen Freunden gesagt, am Ende seiner Wirkungszeit, jetzt werden wir erst wieder das Abendmahl feiern in Gottes neuer Welt. Ne? Das war eine Perspektive, dass er gesagt hat, wir werden im Himmel feiern. Da gibt es auch nicht nur Oblaten und Saft im Himmel, da wird richtig gefeiert. Aber eben auch der Hintergrund, das Abendmahl ist ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack auf das große Festessen in der Welt Gottes. Und wisst ihr, es ist so schade, wenn man diese Dimension einfach nicht kennt. Wenn man mit diesen Dimensionen nicht lebt und im Gottesdienst das Abendmahl über sich ergehen lässt und die Überlänge akzeptiert, oder ob man sagt, ja, es ist ein Geschenk. Heute feiern wir wieder das heilige Abendmahl. Heute begegnen wir Jesus nicht nur im Gebet und in der Musik, sondern auch darin, dass ich wieder sein Wort aufnehme in Brot und Wein. Drittens, also wir hatten jetzt ständig in der Lehre der Apostel letzte Woche, Gemeinschaft, Brot brechen und jetzt geht es um Gebet. Mit dem Gebet ist das so eine ähnliche Sache. Für manche Christen ist das Gebet eine lästige Pflicht. Wir müssen jetzt noch beten. Nee, wir müssen gar nicht beten. Wir dürfen beten. Das ist eine Riesenchance. Das Gebet ist keine Pflicht, sondern ein Geschenk. Wir haben eben gesungen, mutig komme ich vor den Thron. Und darum geht es. Ne? Hebräer 4, lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Wir dürfen beten. Wir haben dieses Geschenk. Wir haben die Möglichkeit zu beten. Und wir müssen es nicht. Und Gott sagt nicht, jetzt hat er wieder 3 Tage nicht gebetet. Sieht aber auch nicht gut aus mit seinem Glauben. Das ist natürlich Unsinn. Es ist eine Chance. Und das Gebet ist eine große Chance. Es gibt ja verschiedene Orte des Gebetes. Es gibt das Gebet für sich alleine. In der persönlichen Stille. Werde ich ein bisschen was zu sagen. Es gibt manchmal das Gebet in der Familie, wenn man in einer christlichen Familie lebt, dass man zusammen betet, am Tisch, zu Tisch oder auch abends, wie auch immer. Und es gibt natürlich das Gebet in der Gemeinde. Das Gebet für sich. Ich finde, das Gebet, das persönliche Gebet ist ganz wichtig und ich finde es auch persönlich notwendig. Will ich gleich erklären, warum ich es notwendig finde. Da geht es nicht um eine bestimmte Form, wie man betet und wie oft man betet. Aber ich finde es persönlich notwendig, weil es Beziehungspflege ist. Ja, ein Gespräch, wir brauchen ja auch in unseren menschlichen Beziehungen, wir brauchen Gespräche. Wenn ich mit meinen Freunden nicht regelmäßig rede, ich sorge dafür, dass wir miteinander telefonieren. Mein bester Freund und ich, wir reden miteinander. Wir teilen das Leben miteinander. Miteinander im Gespräch sein, da geht es ja nicht nur um Informationen. Ne? Klar, man tauscht sich auch über Informationen aus. Wenn wir einkaufen, ich bin für unsere Wocheneinkäufe zuständig, dann checken wir mal, was muss gekauft werden. Aber in der Regel reden wir doch in unseren Beziehungen, um uns nahe zu sein, um Kontakt zu haben, um das Leben zu teilen. Und Gebet zu Gott ist auch nicht in erster Linie Informationsweitergabe. Klar können wir Gott sagen, was wir morgen alles machen und so, da weiß der aber. Wichtig ist, dass wir einfach mit Gott im Kontakt sind, dass wir mit Gott sprechen, dass wir ihm unser Herz ausschütten, unsere Sorgen, unsere Nöte, unser Glück, unsere Freude, dass wir im Kontakt sind mit Gott. Und ich glaube, wenn man, es gibt Phasen, wo man nicht betet, das kenne ich auch, aber wenn man grundsätzlich nicht betet, wenn man keine Beziehung zu Gott pflegt, dann ist das mit dem Glauben schwierig. Wenn man in einer Ehe gar nicht mehr miteinander redet, schwierig. Wenn man in einer Freundschaft gar nicht mehr miteinander spricht, schwierig. Und darum finde ich das persönliche Gebet sehr, sehr wichtig. Viele fragen sich, naja, wie soll man denn beten, ne? Man kennt das eben mit Hände falten und Augen zumachen am besten und dann schläft man auch schon mal ein und so. Wann betet man und wie betet man? Das ist ein ernstes Problem. Ich kann das nachvollziehen. Wir als Gemeinschaftsleute haben so dieses Format mit der stillen Zeit, mit Losung morgens und dann gibt es einen Bibeltext, das finde ich super, und Gebet. Aber manche haben damit Probleme mit diesem Format und das haben wir als Vorstand erkannt und haben gesagt, wir wollen in diesem Herbst mal einen Workshop, einen Seminartag machen zum Thema Gebet hier im Martin-Luther-Haus. Wir haben ein Ehepaar eingeladen am 18.11., könnt ihr euch schon mal merken. Es gibt da auch noch Einladungen zu und Gemeindebrief und Gemeindeforum. Wir wollen uns am 18.11. mal wirklich, wir haben externe Referenten dazu eingeladen, mal einen halben Tag oder einen Tag mit dem Thema beschäftigen. Wie kann man eigentlich beten? Wozu ist das Gebet gut? Wie können wir auch neue Formen lernen? Ja, dass wir auch Neues entdecken, dass wir auf neue Art zu beten einfach mal aufmerksam gemacht werden. Also wenn ihr sagt, ich möchte gern, dass mein Gebetsleben neu wird, dann ist der 18.11. ein super Termin, hier ins Martin-Luther-Haus zu kommen. Weitere Informationen folgen. Weil wir im Vorstand gesagt haben, Gebet, das ist der Kern, das ist Kern unseres Glaubens. Aber hier in dem Bibeltext geht es ja um ein anderes Gebet, nämlich um Gebet in der Gemeinschaft. Sie blieben als Gemeinde im Gebet. Also die Bibel sagt uns, Gebet in der Gemeinde ist eine ganz zentrale Angelegenheit. Und die Frage ist, wo beten wir eigentlich in der Gemeinde? Da gibt es viele Orte. Wir beten im Gottesdienst. Bruder Nordzig hat eben gebetet, wird später nochmal die Fürbitten aufnehmen. Wir haben am zweiten Sonntag des Monats den Oase-Gottesdienst, wo wir eure Gebetsanliegen aufnehmen und dann für eure Gebetsanliegen beten. Es gibt den Gebetsbrief, der immer wieder dankenswerterweise erstellt wird mit Gebetsanliegen. Wir haben das Gebetstreffen einmal im Monat, wo wir die Möglichkeit geben, wirklich zu beten. Und eigentlich haben wir auch, das ist ein bisschen eingeschlafen leider, vor dem Gottesdienst immer auch die Möglichkeit zu beten. Das hat sich ein bisschen beschränkt auf die Moderatoren und den Prediger. Aber eigentlich ist jeder eingeladen, vor dem Gottesdienst in den Gesprächsraum zu kommen und zu sagen, ich bete mit 5 Minuten, 7 Minuten, beten wir für den Gottesdienst. Und natürlich beten wir auch, wenn Mitarbeitertreffen sind, wenn Kirche Kunterbund ist, bei den Senioren, im Bibelgespräch, ich hoffe auch in den Hauskreisen. Also Gebet spielt schon eine große Rolle in der Gemeinde und das ist auch gut so. Und auch Gebet für die Welt. Ja, wir haben im Gottesdienst immer, das letzte Gebet ist immer ein Fürbittgebet. Das ist euch mal aufgefallen. Da geht es nie nur um uns, da geht es um die Welt, um die Probleme der Welt, um die ökologische Krise, um die soziale Krise. Wir beten für andere. Und seit ein paar Jahren haben wir auch das Gebet für Kranke wieder neu entdeckt. Also es gibt im Neuen Testament eine Anweisung für Vorstände, für Gemeindeleitung, wie wir für kranke Menschen beten können. Und das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Da haben Menschen uns zu sich gerufen, da sind wir mit 2, 3 Leuten hingefahren, haben sie gesalbt mit Öl, haben sie gesegnet. Das soll den Kranken stärken, manchmal auch heilen. Also ihr merkt, es gibt viele verschiedene, vielleicht habe ich auch noch was vergessen irgendwie, dann verzeiht es mir, aber das sind verschiedene Orte in der Gemeinde. Ich komme zum Schluss. Die Jerusalemer Urgemeinde war beständig in der Lehre und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und diese 4 Dinge haben sich durchgesetzt. Im ganzen Neuen Testament, auch in der Kirche, in der Kirchengeschichte und letztlich auch in unseren Gemeinden. Ich möchte das mal so deutlich sagen oder mal fragen, wie empfindet ihr das? Jetzt keine Gesprächsrunde, aber wie empfindet ihr das bei uns? Haben wir eine gute Mischung dieser 4 Säulen? Oder haben wir eine Schieflage? Sagt ihr vielleicht, Mensch, das ist mir ein bisschen zu viel, das ist ein bisschen übertrieben bei uns, oder das fehlt mir total. Kommt doch mal auf mich zu oder auf den Vorstand. Ja? Wir sind offen dafür. Was denkt ihr über diese 4 Säulen? Sind die hier gut vertreten? Könnten wir irgendwo nachlegen, irgendwas noch fördern? Amen.